Ja, jetzt bin ich hier schon ein bisschen abgefragt worden, aber ich darf nicht vergessen, euch liebe Grüße zu bestellen meiner Frau. Sie hat heute Beamerdienst und nicht frei und konnte mich nicht begleiten. Was ist Beamer? Beaming, das sind die Leute, die man nicht sieht. Man sieht es, wenn sie es falsch machen. Ich finde das großartig. Ich finde, die haben auch mal einen Beifall verdient. Ne? Beamer Tontechnik. Ist ja fast noch schlimmer, wenn der Ton nicht geht. Ganz, ganz wunderbarer, wichtiger, feiner Dienst. Ja, ich muss auch noch ein bisschen was sagen zu dem Vielschichtigen, nicht, dass es falsch verstanden wird, was die Familie betrifft. Wir sind innerhalb von 4 Jahren 7-mal Großeltern geworden. Und wir haben keinen Finger krumm gemacht dafür. Das ist einfach so Norwegen, sagt der Schwabe. Und von daher ist jetzt wirklich Leben da. Die machen das alle anders. Sie denken nicht mehr, dass sie es besser machen wie mir früher, sondern sie kommen und fragen. Das ist echt so cool. Und sie machen es alle gut, da sind wir sehr, sehr dankbar. Aber es ist wirklich Druck im Kessel. Also da ist wirklich was los. Schön. Das Thema für heute Morgen habe ich lang gerungen, aber letztendlich und final bin ich mir doch sicher, dass Jesus euch sehr, sehr ermutigen möchte, ihn anzurufen. Deswegen das Thema: Jesus hört mein Rufen. Jesus hört meinen Rufen. Und ich bin mir völlig bewusst, dass wir Situationen kennen, da haben wir das Gefühl, ist er eigentlich taub? Also ich weiß nicht, jeder von uns, ihm ging es ja mal schon nicht so gut. Ich finde Kopfschmerzen schon mal richtig ätzend. Früher, ich hatte hier in Esslingen übrigens noch Migräne, eine richtige Geißel, Kopfschmerzen mit Erbrechen und so Scherzen. Kein Licht kann man gebrauchen. Man ruft zu Gott und denkt, wie lange noch? Oder mal so einen richtigen schönen Norovirus. Oh, super. Du hängst so über dem Bett oder über Schüssel und Waschschüssel gleichzeitig und du rufst Gott an und denkst, wo ist er denn? Was macht er denn? Warum geht es mir jetzt so dreckig? Aber wenn es euch nicht zwischenzeitlich besser gehen würde, dann wärt ihr jetzt nicht hier. Also es gibt Dinge, Situationen, wo es schwierig ist und wo wir uns fragen, wo ist Gott, warum reagiert er im Moment nicht? Und im Nachhinein können wir sagen, irgendwie hat doch Gott geholfen. Und da schauen wir uns auch eine Situation an. Da finden wir eine ganz ähnliche Situation, wo Jesus geholfen hat, wo Jesus gehört hat, wo Jesus eingegriffen hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir ihn eigentlich sonst kennen, nämlich in einem gewissen Schritt, in einem gewissen Zeitfenster. Ich lese final, das Ende von der ganzen Geschichte geht auch ganz stark in Richtung Lob und Anbetung. Das heißt es in Lukas Kapitel 17, Vers 19. Jesus fragte, sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur einer, dieser Fremde, zurück, um Gott Ehre zu geben. Und er sagte zu diesem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich möchte diese Situation, ich weiß, dass viele von euch, die meisten von euch die Situation kennen, trotzdem mal Schritt für Schritt durchgehen und schauen, wie ist dieses Wunder einer Heilung, das waren 10 Aussätzige, kann man nicht mit der heutig bekannten Lepra vergleichen, auf jeden Fall, es war eine Krankheit, die ausgegrenzt hat. Wie sind 10 aussätzige Menschen gesund geworden und das hat diesen einen Menschen von den anderen 9 unterschieden. Es fängt an in Vers 17, wo es in Vers 12 da heißt, als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung 10 Aussätzige. In Apostelgeschichte 17, Vers 27, da steht Paulus auf dem Areopag. Das sind lauter Götzenbilder und Götzenstatuen, Götzenfiguren. Und da gibt es eine Statue, die ist diesem unbekannten Gott gewidmet. Irgendwie wohl ein Zeichen, dass das Volk dort schon mit diesen Götzen und Statuen nicht so ganz glücklich war, weil das Ergebnis von dem, was sie sich erhofft haben, offensichtlich nicht eingetroffen ist, zumindest in mancher Hinsicht. Und da steht Paulus vor dieser Gruppe an Menschen, und er sagt zu ihnen, von Anfang an war es Gottes Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er, also Gott, ist keinem von uns fern. Ah ja, das wird er mir jetzt wahrscheinlich alles und mal gleich ein Häkchen drunter machen. Aber wir müssen uns die Situation vorstellen. Er steht hier auf dem Areopag, auf einem riesengroßen Platz und er spricht nicht nur zu irgendwelchen Nachfolgern, er spricht zu allen Menschen, die ihn irgendwie hören können. Und ich würde mich so freuen, wenn das auch in unserem Herzen ist, dass wir diese Wahrheit in unserem Herzen tragen. Der Nachbar, der Arbeitskollege, der mir vielleicht manchmal auf den Fuß tritt, der mir Schwierigkeiten bereitet. Auch diesen Menschen ist Gott viel näher, als ich's denke. Diesen Menschen ist Gott viel näher, wie ich's in meiner kleinen Welt, in meiner oft selbstgerechten Welt, in meiner oft manchmal so selbstgerechten Wahrheit nahe ist. Gott ist keinem von uns fern. Ich lese noch von ein paar Kapiteln vorher, da hat Petrus eine ganz ähnliche Erkenntnis. Petrus, er war auch anderer Überzeugung. Er sieht ja so eine Vision beim Gebet, ganz fromm, wie so alles mögliche Getier aus dem Meer hochkommt und eine ganz klare Stimme, die er kennt, er kannte ja die Stimme seines Herrn, ist. Und Petrus sagt, niemals wird er das unreine Zeug nicht anrühren. Und es bedarf sehr deutlichem und klaren und wie gesagt, er kann diese Stimme Nachdruck und er ist und er wird als vorbereitend dann in das Haus eines Ungläubigen, aus seiner Sicht noch nicht Jesusgläubigen, römischen Hohenbeamten geschickt und er geht dorthin. Gott musste seine Theologie und seine Überzeugung etwas feinjustieren. Das musste er bei mir über viele Jahre immer wieder, das kann ich euch sagen. Ich schäme mich fast für manche Predigt, die ich früher gehalten habe, wo ich denke, Junge, Junge, da warst du auch noch ganz schön grün hinter den Ohren. Aber man darf ja lernen. Hat ja schon in Adenauer gesagt, was geht mit meinem dummes Geschwätz von gestern an? Wohl dem, der es kann. Auch mal über sich selber lachen. Henry Ford hat gesagt, nur die Dummen machen den gleichen Fehler zweimal. Wir dürfen Fehler machen, aber wir dürfen auch lernen. Petrus aber öffnete seinen Mund in diesem Haus des Cornelius und sagt, nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Wow. Wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Ich sage nicht, dass die Menschen alle errettet sind. Aber wie kommt es, dass Inder, Hindus, Moslems, die keinen Kontakt zu Christen haben, die beten, die Gott suchen, auf einmal eine Begegnung mit Jesus haben. Die sind doch so schräg, die sind doch so daneben, die beten doch einen falschen Gott an. Ja, sie beten nicht den wahren Gott an, aber sie sind auf der Suche. Und ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir einen großen Respekt haben vor Menschen, die in irgendeiner Form ein gottesfürchtiges Leben führen möchten, weil denen ist Gott ganz sicher nicht fern. Sie sind noch auf dem Weg, und vielleicht bedarf es ja uns, einer Begegnung mit uns, dass sie vollends, so wie Cornelius, Christus Jesus kennenlernen. Im Psalm 138, Vers 6 heißt es, denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne. Den Unterschied, den Gott offensichtlich macht, ist der, ist ein Mensch auf der Suche, merkt ein Mensch, ich krieg's eigentlich allein nicht auf die Kette. Mal in der Fahrradsprache gesprochen oder auf die Straße. Ich brauche dich. Und ich kann euch sagen, das kann mal nerven. Mich zumindest. Als jemand, der gerne Fahrrad fährt, übrigens auch von A nach B, ich werde mich nachher via Zweirad auf den Heimweg machen, übers Neckartal. Ich freue mich schon, die Sonne scheint. Mit der S-Bahn hergekommen, das war weniger schön, aber die Heimfahrt, die wird gut. Glaubt ihr nicht? Ich doch, die wird gut. Die wird gut. Ist alles, ich weiß, man muss es mögen, aber die wird gut. Übrigens unverstromt. Ja, man muss es heutzutage dazu sagen. Ich stand in meiner Werkstatt, weil, also Fahrrad reparieren, das ist mittlerweile, da kannst du eigentlich auch Mercedes in die Werkstatt schieben, ja. Also teurer Spaß, also macht man es selber. Und über die Jahre wird man da auch, man kann ja lernen, recht geschickt. Und eines Tages hat ein Bremssystem nicht funktioniert, Scheibenbremsen, hydraulisch, also sprich mit Bremsflüssigkeit und so weiter. Und normalerweise kein Thema, aber das Ding wollte nicht. Und es gibt's nicht, ich habe alles gemacht, man kann ja YouTuben und gucken. Und zum Schluss war ich so sauer, dann, ich weiß nicht mehr, was ich in der Hand gehabt habe, ich weiß nur, ich habe es in die Ecke geschmissen und habe gesagt, hey, jetzt brauche ich dich da auch schon. Und dann kam so ganz sanft in meinem Herzen, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, bist du so nett, könntest du mir bitte helfen? Er glaubt es nicht, ich war selber so überrascht. Nach 3 Minuten war das Ding geregelt. Und ich weiß nicht mehr, warum. Also, Gott sieht uns. Wenn wir meinen, wir kriegen es doch selber geregelt. Und das ist nicht nur einmal, jetzt brauche ich dich, Jesus. Sondern es ist unser Leben, unser Alltag, unsere Familiensituation, unser Arbeitsplatz, in der Ausbildung, in der Schule. Nimm mich mit rein. Ich helfe dir gerne. Aber wenn du meinst, du kriegst selber gebacken, okay, schaust, wie weit du kommst. Der Herr ist groß und doch sorgt er für die Demütigen. Aber von dem Stolzen hält er sich fern. Ja, als nächsten Schritt bei dieser Begegnung, Jesus hört dieses Rufen. Sie standen von ferne, sie rufen, erbarme dich unser. Und Jesus, also vielleicht wurde es ja vergessen, da ist kein Grüß Gott, kein Ade, er sagt zu diesen Menschen, zeigt euch den Priestern. Das müssen wir uns mal vorstellen. Hier stand eine Mannschaft von 10 Leuten, die waren krank, die waren auch nicht fit. Also mit Aussatz war schon nicht fit. Und das Prinzip war einfach das, dass Menschen, und das haben wir heute ähnlich, dass sie krank waren, dass sie separiert wurden. Das war, wenn man das liest im Alten Testament, ein sehr, sehr gutes Vorhaben von Gott, nämlich, dass die krank sind, ihre Ruhe haben. Kann man, glaube ich, gut verstehen, wenn es einem nicht gut geht, hat man ganz seine Ruhe, stimmt's? Und das andere Prinzip war aber auch, dass diejenigen, die gesund sind, noch sind, nicht infiziert werden, nicht angesteckt werden. Na, macht man heute ja auch noch, das geht ja so weit, wer sich ein bisschen auskennt im Krankenhaus, gibt es ja sogenannte Isolierstationen. Wenn es sie nicht gibt, dann gibt es Isolierzimmer, da werden Menschen regelrecht isoliert, um ihnen zu dienen, sie zu schützen, aber auch die Außenwelt zu schützen. An sich ein guter Gedanke, der hat aber so geändert, wie es ja oft ist, wenn Gott Dinge sagt, dass wir Dinge verschärfen. Das wurde unbarmherzig. Dieser Aspekt dieses Gesundwerdens, das war so ein Hintergrund. Und wenn sie sich schon außerhalb bewegt haben, ist gerufen worden, Aussatz, Aussatz. Was für eine Diffamierung, was für eine Abwertung von Menschen. Diese Menschen waren nicht nur körperlich krank, die waren seelisch geschunden. Vielleicht sogar die schlimmere Krankheit, dieses Abgelehntsein, dieses Gemiedenwerden, mir kennt das, ist gar nicht so lange her, gell? Ich kann mich erinnern, man durfte ja glücklicherweise in der Corona-Zeit noch raus. Man durfte dann immer alleine auf einer Bank sitzen. Das ist ja auch gefährlich, die Bank könnte ja krank werden. Ne? Also auf jeden Fall bin ich da gefahren und habe mich der frischen Luft erfreut. Und da waren 2 ältere Menschen, war mit meinem Sohn unterwegs. Und als wir näher kamen, sind sie von dem Schotter weg ins Gras gestanden, so 3-4 Meter, und haben ihre Schirme gegen uns aufgespannt. Und dann habe ich gedacht, jetzt spätestens bin ich im falschen Film. Ja gut, ich habe deswegen jetzt keine Tiefendepression gekriegt, mir haben eher die Leute leid getan. Ganz ehrlich, wie kann man so eine Angst haben? Aber gut, es wurde natürlich auch Angst verbreitet. Und so müssen wir uns das vorstellen, diese Menschen, die waren gemieden. Und ich glaube, das hat jeder schon mal mitbekommen, dass wenn man länger krank ist, am Anfang ist das Mitleid und das Verständnis sehr groß. Aber wenn es mal länger geht, kann es durchaus sein, dass es auch Menschen gibt, die sich da abwenden. Ja, vor allem in so Clubs. Ich habe gesagt, ich spiele ja Tennis. Solange du Tennis spielst, bist du auf jeden Fall. Und vor allem, wenn du gut spielst, da bist du ein gefragter Mann. Da wirst du, wenn es drauf ankommt, vielleicht sogar abgeworben. Aber wehe, du kannst mal immer spielen. Dann wird sich zeigen, wer wirklich deine Freunde sind. Und das finde ich so schön an Gemeinde. Da spielt es eine untergeordnete Rolle, wie groß ich bin, wie stark ich bin, wie intellektuell. Uns verbindet der Glaube an Jesus Christus. Ja. Also, kein Grüß Gott, keine Ade und ganz schön schroff, zeigt euch den Priestern die Spezies, die entschieden haben, you are separated, ihr seid extra, ihr seid spezial und ihr bleibt mir bitte ganz weit von anderen weg. Sie waren wie heute ein Arzt, der entscheidet, du bist krank, okay, du kannst jetzt tatsächlich nicht arbeiten oder du gehst wieder zur Arbeit, stell dich nicht so an oder wie auch immer. Also das entscheidet ein Arzt und so müssen wir das verstehen. Jesus sagt, hey, jetzt guckt, dass er das Zertifikat bekommt. War uns doch auch so wichtig, gell? Das Zertifikat. Zertifikat 1, 2, 3, 4 und endlich kann ich wieder überall hin, wo ich möchte. Da schickt er sie hin. Ich finde, gefühlt recht schroff. Ein körperlich eingeschränkten Menschen zum Marsch aufzufordern. Die Frage, die sich uns stellt. Immer wissen, also diese Leute sind hingegangen, alle 10. Aber welche Argumente haben wir oft, wenn Jesus in unserer Schwachheit uns zu etwas auffordert? Wenn Jesus zu uns spricht und wir das Gefühl haben, ja, aber wir denken, hey, kann doch wohl nicht wahr sein. Geht gar nicht. Da könnten wir jetzt viele Beispiele aufführen. Sie sind gegangen. Und ich kann dich und will dich nur ermutigen, wenn du spürst, dass Jesus von dir etwas möchte. Und vielleicht hat es mit deiner Erkrankung, mit deinem Problem, mit deiner Not überhaupt nichts zu tun. Aber wenn wir mal schauen, wie oft Jesus, wenn er etwas getan hat, wenn er gewirkt hat, wie er den Menschen etwas zugerufen hat, was sie denn tun sollen. Wie oft hat er Menschen einen ganz kleinen Job gegeben und sie wurden geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Hier geh hin, zeig dich den Priestern. Und auch die ganze Geschichte lehrt uns, Jesus spricht in unser Leben. Sie gehen hin und das heißt, während sie gingen, verschwand der Aussatz. Sie taten, was Jesus gesagt hat. Also, das hört ihr ja bei mir schon raus, ja, Bewegung, Sport, das ist eine wichtige Geschichte. Wer rastet, der rostet, aber so ist natürlich nicht gemeint. Tatsache ist, auch zu Jesu Zeit und zur Zeit der Apostel geschah Heilung nicht immer gleich und sofort. Jesus betet zweimal für den Blinden, kommt bei Lazarus am vierten Tag, als er schon gestorben war. Late. Unsere Perspektive. In Galater 4, Vers 13 heißt es, bestimmt erinnert ihr euch noch, dass ich krank war, als ich euch zum ersten Mal die frohe Botschaft von Christus brachte. Der große Apostel Paulus war krank. Wir wissen nicht, was genau, aber gut ging es ihm nicht. Er war also kein Weichei. Er ist zweimal gesteinigt worden. Und wenn er sagt, ich war krank, dann war es nicht der Heuschnupfen. Ganz sicher nicht. Übrigens, Heuschnupfen ist, ich bin da belastet. Also, das ist schon, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Zu Timotheus schreibt er, trinke nicht nur Wasser. Das ist der Schwabenvers. Du solltest wegen deines Magens willen auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Übrigens, für Magenleiden ist Wein das falsche Medikament. Mal nur so am Rand. Das ist eher bei Herz-Kreislauf-Geschichten, wirkt sich das positiv aus. Das hat man wohl damals festgestellt. Aber wir sehen so ein treuer Mitarbeiter, dem er so eine Verantwortung gibt von der Gemeinde, der wirklich voll Heiligen Geistes war, der das Ganze mitbekommen hat schon von seiner Großmama und ein Mann des Glaubens war, der war schwach auch von seinem Charakter her, war kein Titus, der so eher ein bisschen auch mal die Ellenbogen rausgestellt hat. Und Paulus sagt, hey, guck, dass du auf die Füße kommst, lass dir's gut gehen. Ganz krass, Trophimus musste dich krank in Milet zurücklassen. Der wurde auch irgendwann mal wieder gesund, aber er war zu dem Zeitpunkt einfach krank. Und glaubt doch ja nicht, dass die Gemeinde dann nicht gebetet hat, dass Paulus nicht gebetet hat, dass Trophimus nicht gebetet hat. Und das Herrliche, das ist echt krass, hatte ich lange, viele Jahre überlesen, Philipper 2,27, Epaphroditus, also wenn ihr mal wieder einen Enkelnamen oder so sucht, ja, Zungenbrecher. Er war wirklich krank. Er war wirklich krank. Er war schwerkrank, sterbenskrank. Er wäre sogar fast gestorben, schreibt Paulus. Der Mann, wo der Mann aus dem Fenster fällt und ist tot und er betet und er wird gesund. Der muss erleben, er betet, die Gemeinde betet und sie haben ihn eigentlich aufgegeben. Wenn er sagt, er wäre fast gestorben, das war die Überraschung, dass er es überlebt hat. Was wir damit sehen, ihr Lieben, ist, dass Gott unterschiedliche Wege hat, wie er uns unsere Dinge, unsere Nöte in Ordnung bringt. Wir alle, ja, wir sind ja in unserer westlichen Gesellschaft sehr geduldige Menschen. Ne? Herr, schenk Geduld, aber bitte sofort. Wir sind es gewohnt, uns muss ja auch, und in den Firmen wird ja immer mehr daran gearbeitet, wo man noch ein bisschen am Rädle drehen kann, dass man vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen effizienter und womöglich, wenn es irgendwie geht, noch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin weniger braucht. Stimmt's oder bin ich irgendwie falsch im Stuttgarter Raum gelandet? Wenn du dann in den Schwarzwald gehst oder auf die Alp oder ins Allgäu, dann merkst du, die Uhren laufen ein bisschen langsamer, aber auch schon recht schnell. Ich hatte vor 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß es gar nicht. Die Zeit geht so schnell, aber das Geheimnis ist, ich werde langsamer. hatte ich eine schwere Knieverletzung, hatte ich auch schon auf der anderen Seite. Beim zweiten Mal war es auch diagnostiziert, ein Korbhenkelabriss. Das weiß nicht jeder, was es ist. Ein Korbhenkelabriss ist, wenn praktisch vom Meniskus ein Stück wie ein Henkel, wenn man sich so einen Korb vorstellt, ein Henkel praktisch weg ist und dann in deinem Knie rumschwimmt. Dann bildet sich Flüssigkeit, das Knie wird dick, kannst du nicht mehr ganz durchstrecken, kannst du dann abwickeln, hast du auch meistens mehr oder weniger Schmerzen. Hat einen sehr, sehr guten Arzt, einen gläubigen Arzt. Ja, gleich zum MRT. Hier in Esslingen übrigens bin ich zum MRT. Und normalerweise kriegst du ja keine Diagnose, aber der Arzt hat gleich gesagt, muss man operieren, keine Chance. Okay. Aber Nachbesprechung beim Orthopäden. Und er singt das gleiche Lied. Und dann sage ich, ja gut, aber ich kann immerhin Treppen laufen normal. Ich kann normal gehen und ein Pastor muss ja nicht unbedingt Tennis spielen. Stimmt, gell? Damals war's, da hatte ich noch Fußball gespielt und habe ja auch gesagt, Herr, ich muss nicht Fußball spielen. Man muss manchmal Dinge auch loslassen. Wir meinen ja, die Pistole hilft, gell, wenn man Jesus sagt, was er zu tun hat. Nee, hilft gar nicht. Hilft überhaupt nicht. Was hilft, ist loslassen. Und dann habe ich zu diesem Arzt gesagt, ja du, ich habe so beim normalen Gehen keine Beschwerden, muss es jetzt wirklich sein? Er sagt, Kopf. Nö, wir können es probieren. Ich meine, operieren kann ich immer. Dann habe ich gesagt, ja, könntest du mir bitte Physio verschreiben oder sonst was ich tun kann? Sagt er, nee, kriegst du nicht und hätte eh keinen Wert. Ja, was kann ich sonst machen? Sagt er, Radfahren. Ja, yes. Radfahren. Es war der 9. November. Ich bin über den Winter 2.500 Kilometer Rad gefahren, jeder Meter, der irgendwie geht, von A nach B, einfach so. Es macht richtig Spaß, wenn es draußen minus 5 oder 10 Grad hat, die Skijacke anziehen, Skihelm, du hast immer Zuschauer, super, ist so cool. Also, ihr Lieben, wir können manchmal auch was tun, dass unsere Heilung, ihr merkt, mir geht's gut, ich spiele Tennis. Übrigens, ganz zur Überraschung von diesem Arzt, er kam immer in unseren Gottesdienst, wo ich ausgeholfen habe, in der Nachbargemeinde. Und dann sage ich, du, mir geht's echt gut. Und dann sage ich, echt? Und dann sage ich, ja, du, ich würde gerne wieder Tennis spielen. Ja, du, alles, du kannst alles machen, was nicht wehtut. Dann habe ich angefangen mit Doppelspielen, später Einzel, hat mich getroffen, wieder ein halbes Jahr später, sagt, das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Das ist die eine Seite, wir können was tun. Aber jetzt muss ich fairerweise sagen, da ist noch was ganz Besonderes passiert. Natürlich haben ganz, ganz viele Leute für mich gebetet. Und eines Tages, da war so schönes Wetter wie heute, da ging ich bei uns in unserem zweiten Wohnzimmer, das ist der Naherholungsgebiet von Böblingen. Das ist tatsächlich so, das ist wunderschön. Ein Freund von mir hat mich besucht, mein Vater hat gesagt, boah, das war der schönste Abschnitt von der ganzen Strecke, von Stuttgart-Schönberg hierher. Da gehe ich spazieren und treffe Geschwister von einer etwas, wie sagt man da schon, speziellen Gemeinde. ja, das Paradies Gottes ist ja sehr vielschichtig. Ne? Und haben sie gefragt, wie es geht, und sagen, ja, soweit, nie ein bisschen Probleme. Oh, kein Problem, wir sind da eben, probieren, wir wollen für Kranke beten, dass sie gesund werden, dürfen wir für dich beten? Und ich habe gesagt, ja, und habe mich so umgeguckt, der ganze Feld ist sonntags voll, das ist wie eine Autobahn, da würdest du nicht mal trauen zum Fahrrad fahren. Da habe ich erst mal geguckt, ob mich keiner kennt. Ehrlich, es war mir schon ein bisschen peinlich. Und die beiden sind vor mir auf die Knie und haben für mich gebetet. Und ich war so berührt, einerseits auch beschämt, weil man sich ein bisschen schämt, und habe gedacht, ja komm, hat doch keine Nebenwirkungen. Ne? Gebet hat keine Nebenwirkungen. Und sie haben für mich gebetet und so kam tatsächlich Hilfe. Also wir sehen, Gott heilt oft, ganz oft, Schritt für Schritt. Und gerade auch bei seelischen Dingen. Manchmal sind es ja auch so Gehirnwindungen, die Gott in Ordnung bringen möchte. Und da muss er uns ja auch mit reinnehmen. Und das dauert halt. Wir sind ja manchmal auch ganz schön stur. In Jakobus 5 heißt es, dass wenn wir krank sind, wir sollen die Ältesten rufen, dass wir uns beten mit Öl, Salben und das Gebet des Glaubens für den Kranken retten. So sage ich nachher noch was dazu. Und das Interessante ist, hier steht das griechische Wort Aleifo. Aleifo bedeutet einreiben, nicht kultisch. Das, wenn man jetzt diese kultische Salbung, wo Menschen zu dem Dienst berufen wurden, da steht ein ganz anderes Wort, nämlich Krio. Und in Jakobus 5 steht Aleifo, einreiben. Und dann bekommt das Ganze auch Sinn. Er hat nämlich gesagt, die Ältesten sollen beten und sollen das tun, was sie tun können, dass Heilung geschieht. Man weiß ja, dass das Einreiben, die Creme an sich, wenn du eine Verletzung hast, nicht so viel bringt. Aber was bringt, ist die Fürsorge, das Einreiben, auch wenn du es selber machst. Die Durchblutungsanregung, was immer. Und das verstehen wir auch, warum es gut ist, dass wir Krankenhäuser haben. Es ist sogar gut, dass wir Psychiatrien haben. Es gibt Situationen, da brauchen wir die Hilfe von jedem, der um uns herum ist. Und Gott hat viele Wege, uns zu helfen. Natürlich sollen wir uns nicht auf die Menschen verlassen. Unser letztes Vertrauen, das gehört Gott. Aber Hilfe, Heilung, Wiederherstellung ist oft ein Prozess. Und deswegen habe ich euch das auch erzählt. Ich wollte euch nicht entmutigen, dass es solche Dinge gibt, sondern sagen, hey, bleib dran. Und wisst ihr, Jesus sagt es auch. Warum lobt er den Glauben der bittenden Witwe? Was lehrt er uns denn da, wenn er sagt, mal schauen, ob ich Glauben finde. Was macht denn diese Frau? Sie hört nicht auf zu bitten und zu kämpfen, obwohl sie einen ungerechten Richter vor sich hat. Und Jesus sagt mit anderen Worten, hey, ihr habt doch den Daddy im Himmel. Wollt ihr nicht auch bei dem dranbleiben? Er findet eine schöne Parallele, möchte es niemand, der dazu fromm denkt. In Anfechtung bringen Sirach 38 ein tolles Weisheitsbuch der Apokryphen, der einfach auch sagt, schätze den Arzt, weise nicht die Kunst des Salbenmischers zurück, nimm diese Dinge mit in Anspruch. Könnt ihr mal nachlesen, sehr viel Weisheit, große Parallele zu Jakobus 5. Und es heißt, während sie gingen, wurden sie gesund. Auf dem Weg wurden sie gesund. Stark. Aber nur einer kommt zurück. Und wisst ihr, wann er zurückkam? Das finde ich so stark. Er kam zurück. Und da sind sich die Ausleger auch einig, bevor sein Zertifikat hatte. Bevor ihm die Priester gesagt haben, du bist gesund, das hat er einfach gemerkt. Und es war etwas, es war ihm wichtiger, wie den Lappen zu haben. Es war Jesus. Und er wusste gar nicht genau, wer er ist, aber er gedacht, und es war auch üblich, wenn einem jemand geholfen hat und es gab einen Durchbruch, dass man hingegangen ist und sich bedankt hat. Und ihr seid Leute, die machen das. Deswegen seid ihr hier. Ich denke, ihr habt irgendwelche Dinge schon erlebt und merkt, dass ihr Jesus braucht und dass Jesus hilft, um eigentlich ein Stück weit Danke zu sagen. Ich weiß, ihr investiert Zeit. Viele von euch helfen mit, dienen in verschiedensten Diensten. Auch eine Form der Dankbarkeit. Dankbarkeit drückt sich ja auch in der Tat aus. Es gibt ein starkes Lied im Englischen, das heißt, das größte Geschenk für Jesus ist, ihn anbeten, ist ein Song von Jesus Culture. Stimmt, Anbetung, Lobpreis heraus entspricht immer auch die Bereitschaft zum Opfer. Opfer an Zeit, der Rückweg, Finanzen, was immer. Denkt ihr, dass alle Probleme von den Aussätzigen beseitigt waren, nachdem sie jetzt von diesem Aussatz befreit waren? Nee. Also ich habe noch ein paar, obwohl es nie wieder fit ist. Gott tut Wunder. Sukzessive. Gott greift ein, sukzessive. Aber dann gibt es oft schon die nächste Baustelle. Wir schauen uns zum Schluss noch dieses Wort an, wo ich vorher gesagt habe, da gehe ich noch drauf ein. Jesus sagt zu diesem Menschen, okay, du bist der Einzige. Und er sagt zu ihm, dein Glaube hat dich so gerettet. So, kennt ihr das? Macht ihr das? Habt ihr das schon gehört? Gibt es ja auch einen Dienst, so-so-Dienst, einen Seelsorgedienst, wo es einfach ums Ganzheitliche geht, wo man hört oder wo eigentlich auch Menschen lernen zu hören. Das ist auch so ein Schwerpunkt von meinem Dienst. Ich weiß einfach, Gott sieht mich und wir dürfen hören, was Gott sagt, auch untereinander. Das ist auch immer oft wichtig, weil wir hören ja immer auch gern, was wir gern hören wollen, gell? Oft ist ja auch das, was wir hören wollen, so, oder das, was wir denken, was Gott redet, unser Wunsch. Da müssen wir aufpassen, deswegen haben wir einander. Ja, also so zu meint die äußerliche, zeitliche Rettung aus Gefahren und Leiden, die hat dieser Mensch erlebt und die haben die anderen neun auch erlebt. Und alle sind sie irgendwann gestorben, genau wie alle anderen, die Jesus, die Apostel geheilt haben. Aber wir werden, wenn der Herr verzieht, eines Tages sterben. Bei allen Wundern, bei allem, was wir erleben mit Gott. Dieses Leben hat ein Ende, muss man manchen auch mal erklären. Sozo bedeutet vor allem die geistliche ewige Rettung. Das war der Unterschied zwischen diesem einen und den neuen. Die einen, die neuen, die haben zeitliche, begrenzte Rettung aus Gefahr, aus Krankheit in dem Fall, aus einer Not heraus, aus einem seelischen Druck erfahren. Aber der eine, der zu Jesus kommt und sich bei ihm bedankt, da sagt Jesus, du hast ewige Rettung von Gott bekommen. Die Seligpreisung kennen wir auch. Glückselig ist, was heißt das glückselig? Was ist das für ein Wort? Glückselig heißt nichts anderes, bleibend glücklich, bis in die Ewigkeit hinein glücklich. Wir hatten ja die Leitertagung unter Move und fand ich so stark auch von unserem Leiter der Bewegung, Stefan Striefer, die Predigt über die Ewigkeit, hat auch bei mir neu den Sinn geschärft. Es geht Gott mehr um die Dinge, die um mich herum geschehen. Und manchmal lässt Gott auch Dinge zu oder haben im Moment keine Priorität, weil er vielleicht einen ganz anderen Fokus hat. Und sein Hauptfokus hat man nach dem Krieg ganz groß betont, das ist dann ein bisschen abgesickert, ja, ist eigentlich unsere Ewigkeit. Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Nicht, dass es hier für mich immer so ist, wie es für mich passt. Wir haben seit jetzt 8 Monaten, geplant war einer, aber die Wohnung wurde nicht frei, ist eine eigene Wohnung, aber wie es halt heute ist, ja, wir leben ja im Sozialstaat. Und wir haben jetzt die Tochter und 2 Kinder da. Wir durften die Kinder einschulen, echt super. Tolles Verhältnis, hat viele, viele gute Seiten. Aber es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, ich sage euch, bei all den vielen Stunden, es ist richtig Arbeit. Und wir ringen, dass Gott etwas ändert. Und ich erlebe, das muss ich echt sagen, trotz dieser Herausforderung so die Gegenwart, die Hilfe Gottes. Aber es ist herausfordernd. Und ich denke mir, ja gut, es muss ja nicht immer so laufen, wie ich denke. Erstens kommt es doch anders. Und zweitens, wie man denkt. Aber Gott hat für dich und für mich einen bleibenden Segen vorbereitet. Die Ewigkeit ist mein, die Ewigkeit ist dein Zuhause. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Komm dir bitte hoch. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir können hier unser Leben hier nicht so einbetten, dass es immer nur bequem ist. Das funktioniert einfach nicht. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen, der sieht und der unsere Situation kennt und der alle Macht hat, Dinge zu ändern. Aber ganz wichtig ist, er entscheidet über den Zeitpunkt und er entscheidet über die Art und Weise. Es ist Gottes Sache. Und manchmal tut er das spontan, habe ich auch schon erlebt. Ich habe erlebt, wie einer mit Höllenzahnschmerzen, ich konnte selber nicht glauben, ich bete im Unglauben, wie ein kleiner Fisch. Und ich bete für den Menschen und war selber völlig überrascht, er sagt, es ist weg. Ich habe ihn trotzdem zum Zahnarzt geschickt, da war ja irgendwas. Aber er sagt, er war selber total geflasht, es gibt diese Dinge. Aber ich sage es auch ehrlich, es ist nicht die Regel. Ich erlebe es nicht als die Regel. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke, dass du es gut mit uns meinst. Ich danke dir, dass es bei dir kein Unmöglich gibt. Und du weißt, wo Menschen hier gefordert sind, herausgefordert sind, in Schwierigkeiten sind, in Nöten. Du weißt schon, wo vielleicht Menschen sich einsam fühlen, wenig verstanden fühlen, vielleicht auch familiär das Gefühl haben, das ganze Battle hängt an mir. Und ich danke, dass du ein Gott bist, der sieht. Und danke, dass wir rufen dürfen und dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen, auf deine Art, zu deinem Zeitpunkt. Aber du bist hier, du hast versprochen, rufe mich an in der Not, ich will dich retten und du sollst mich preisen. Das machen wir jetzt noch mit dem Lied, danach geht es über uns Abendmahl, ist auch ein Punkt, wo wir auch zu Gott kommen dürfen. Mit unserer Schwachheit, Schwachheit meint nicht nur körperliche Schwäche, es meint einfach auch Unvermögen, mit Gott rechnen dürfen. Und ich möchte euch auch einladen, das sind Segnungsteams, die meisten von euch kennen das schon, die für euch beten, dürft auch gern zu mir kommen, ich will mir auch gern beschenken lassen, vielleicht möchte Gott dir auch was zurufen, möchte ich gern meine Ohren spitzen. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch von Herzen weiter Gottes Segen und viel, viel Vertrauen und Power mit ihm an seiner Seite. Amen.